Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott, wie immer in die Runde. Liebe Zuhörer, Axel, was haben wir heute vor?
Heute ganz spannende Themen. Wir haben uns zwei Themen rausgepickt. Und zwar wollen wir uns heute einmal über den Pandemievertrag bzw. über das Pandemieübereinkommen, das die WHO-Mitgliedstaaten beschlossen haben, ausgehandelt und das bei der 78. Weltgesundheitsversammlung angenommen wurde. Und in diesem Zuge sind auch Gesundheitsvorschriften der WHO geändert worden. Und diese liegen jetzt auch den einzelnen Staaten zur Ratifizierung oder zur Abnahme vor. Und Deutschland hat da auch quasi mitgemischt und wird das demnächst auch zur Abstimmung bringen, hat ein Gesetz verabschiedet. Still und heimlich, würde ich fast sagen. Also kaum einer hat es vielleicht
Ja,
mitbekommen.
Verabschiedet noch nicht, aber ein Entwurf.
Genau. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und werden ein bisschen drüber diskutieren. Der Jens hat viel gelesen, ich habe einiges gelesen und wir wollen da mal einfach kritisch drüber diskutieren, ein paar Fragen stellen, einfach euch zum Nachdenken anregen. Und dann gibt es noch ein zweites Thema. Corona ist ja auch immer unser Thema, Aufklärung. Und da gibt es halt Daten aus Japan, die ganz interessant sind. Auch da wollen wir diskutieren. Da hat der Jens viel recherchiert. Ich habe auch einiges dazu gelesen. Schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Jens, lass uns direkt mal anfangen. WHO-Pandemieübereinkommen und die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften. Was hast du dazu gelesen oder was gibt es da zu berichten?
Ja, ich will erstmal vorneweg ein bisschen rumphilosophieren, weil ich habe in der letzten Zeit ein bisschen häufiger so in Instagram durchgeswiped und da kriegst du ja dann immer diese Brocken vorgeschmissen, ja. Und da immer alles genau im Detail zu recherchieren, ob das jetzt stimmt. Ich lese dann immer rechtsradikal, linksradikal, wie auch immer. Jetzt haben wir diesen Fall da mit der Filmdokumentarin, die ja beim NDR rausgeflogen ist, weil links, rechts, was auch immer, ja. Also ehrlich gesagt, ich blicke da nicht mehr so richtig durch. Und mir persönlich ist das auch völlig egal. Diese ganzen Links-Rechts-Diskussionen, die finde ich echt, wie soll ich sagen, überflüssig, weiß ich nicht. Aber was wir ja machen, ist, wir suchen nach Evidenz. Ja, wir suchen nach Daten, wir suchen nach Wahrheiten, wir suchen nach... Na, und die Wahrheit gibt es ja auch nicht, auch das muss man klar sagen. Also niemand hat die Wahrheit gepachtet. Wir nähern uns ja nur den Wahrheiten an. Ja? Und wir hatten ja schon solche Dinge wie, niemand wird eine Mauer bauen und das könnte man jetzt weiterspinnen, auch in die Corona-Zeit hinein, da wurden auch viele Dinge gesagt. Oder wie wir das jetzt kürzlich wieder hatten, vor der Wahl wurden ganz andere Dinge gesagt als nach der Wahl. Also das ist ja, das ist ja eine Erosion von Glaubwürdigkeit, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
Jens, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Und wir haben es ja im Vorgespräch ganz kurz gehabt. Du hast viel gelesen, ich habe viel gelesen. Und dass wir da einfach mal ein bisschen die ganzen Sachen sortieren. Ich sehe das genauso wie du. Das ist einfach viel rechts, viel links und wenig in der Mitte oder dass man sagt, guck mal hier, guck mal da und bild dir deine eigene Meinung, sondern eher immer nur alles so polarisiert. Nur der hat recht, nur der hat recht. Das gefällt mir auch nicht.
Ja, und da muss man sich halt immer fragen, wo kommt das her, ne? Also wie wird das angetrieben? Wie werden so die öffentlichen Meinungen so gesteuert? Ich habe jetzt gerade das Buch Inside Tagesschau gelesen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Jetzt im Urlaub mal in der Woche schnell durchgelesen. Das ist schon spannend, wie sich da so ein, ich würde mal sagen, so ein Filz entwickelt, ja, von einer bestimmten Richtung, die sich dann immer weiter ausprägt, wo es dann vielleicht von Andersdenkenden gewisse Mobbing-Situationen gibt und wo man dann gewisse Leute eher installiert, die der eigenen Meinung sind oder der eigenen Gesinnung sind und so weiter. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir immer wieder auch Wechsel haben. Ne? Also auch politische Richtungen sich auch immer wieder wechseln, damit sich erst dieser Filz gar nicht aufbaut. Mir war das immer zuwider, mich in solche Netzwerke zu begeben. Ich begebe mich lieber in die Literatur, schaue, okay, wo können wir Evidenzen herausziehen, wo gibt es vielleicht aber auch eine relativ undurchsichtige Datenlage. Und das ist ja in diesen ganzen Corona-Themen auch noch sehr indifferent. Wenn man sich zum Beispiel die Übersterblichkeiten anschaut, dann ist die eine Gruppe, die schaut sich dann praktisch nur die Studien an, die immer die Übersterblichkeit nachgewiesen haben. Und die anderen kritisieren das natürlich wegen methodischen Mängeln. Und die haben dann wieder ganz andere Erhebungen. Na, wir hatten ja den Herrn Rockefeller zum Beispiel auch bei uns im Podcast. Kann ich nur empfehlen, sich den Podcast auch nochmal durchzulesen. Diese Gruppe hat gerade 4 Publikationen im Peer-Review-Verfahren und wir sind gespannt, was dabei rauskommt, weil der Herr Rockefeller einfach andere Annahmen genommen hat als zum Beispiel die WHO. Und er hat zumindest in seinen Modellierungen nachgewiesen, dass die Annahmen viel zu optimistisch waren. So, und wenn ich mit diesen Annahmen dann weiterrechne und das dann über ARD, ZDF, über Dokumentation und so weiter immer weiter ausrolle und es in Talkshows auch 150 Mal wiederhole, dann fangen wir ja an, es zu glauben. Das ist ja Herdenpsychologie. Ja?
Genau so ist es. Und den Herrn Rockefeller, den werden wir dann auch nochmal einladen. Also wir haben auch Kontakte und werden da auch nochmal auf die Daten zu sprechen kommen. Und es ist genauso, wie du sagst. Da verbreitet sich natürlich so ein Herdenwissen und ja, dann wird das als wahr angenommen irgendwann mal.
Und Axel, ich kann mich da auch nicht von frei machen. Ich habe meine Brille auch auf. Ich kann nicht 100% subjektiv sein, objektiv, weil ich habe auch immer eine subjektive Brille auf. Und natürlich hat man schon so, jetzt kam gerade was über die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, da ging es halt um Impfungen, ob Impfungen jetzt noch zusätzlich belohnt werden oder stärker belohnt werden, Malus- und Bonuspunkte sozusagen. Da habe ich dann meine Hausärztin gefragt, habe der mal ein, zwei Artikel geschickt dazu mit ein bisschen emotionaler Stellungnahme. Und da hat sie dann berechtigterweise reflexartig reagiert und hat das sofort auch entschärft. Und ich finde, das ist wichtig, bevor man sich hier mit einer Meinung aus dem Fenster lehnt und sagt, das ist so, ja, weil ich beeinflusse damit ja sehr viele Menschen. Wir in unserem Podcast vielleicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend, aber die Leute, die Berichte in den Massenmedien machen, die beeinflussen ja wirklich Hunderttausende. Ja? Und deswegen hat natürlich der Journalismus auch eine gewisse Macht, wie sie die Dinge auch interpretieren. Ja? Ich kann eine nüchterne Studie nehmen und sie in eine gewisse Richtung interpretieren und das dann einfach 150 Mal wiederholen. Und dann fängt es an, jeder zu glauben. So, niemand hinterfragt das, ja. Und diese Wissenschaftler, du hast gerade genannt, Herr Rockefeller, oder ich denke auch an den Kuhbandner, der diese Übersterblichkeitsstudie vor ein, zwei Jahren gemacht hat, die haben da eine hervorragende Arbeit gemacht. Die wird dann aber nicht wissenschaftlich diskutiert, sondern die wird sofort in eine Schublade gesteckt und dann ist das eben wieder Verschwörungstheorie. Ich habe gestern gelesen über den WHO-Vertrag. Da hat die ARD auf ihrer Webseite geschrieben, 29.04.2024, WHO-Vertrag, das neue Feindbild der Verschwörungstheorie oder der Verschwörungsszene. Das ist ja schon eine totale Polarisierung.
Völlige Polarisierung und ohne, sage ich mal, jemand anderen zu fragen. Und deshalb sind wir ja auch hier, um da einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, auch mal uns einfach durch die ganzen Medien durchzulesen und einfach nur zu berichten. Und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden und
Genau, wir
wir.
müssen uns vielleicht auch ab und zu mal korrigieren, ja, wenn wir
Ja,
falsch liegen.
klar.
Und in diesem Artikel muss ich noch ganz kurz erwähnen, Axel, da schreibt der Redakteur, Machtergreifung durch die WHO, also mit welchen Wordings hier gearbeitet wird, ne? Machtergreifung durch die WHO. Ja, das kann man durchaus auch so sehen, wenn man sich die Gesundheitsvorschriften mal genauer anschaut. Da gehen wir jetzt ja ganz kurz rein. Vom Grundgedanken her, dass sich viele Länder zusammentun und es gibt jetzt eine, ich sag mal, Ebola oder was auch immer, Outbreak. Und man versucht das jetzt einzudämmen. Man versucht zu verhindern, dass dieses Virus sich über den Erdball verteilt. Das ist jetzt keine schlechte Idee, sich da zusammenzusetzen, zu überlegen, wie grenzen wir sowas ein? Ja? Also welche Optionen haben wir? Was haben wir aus Corona gelernt? Was können wir installieren? Inwieweit geht das dann auch in die Rechtsprechung der einzelnen Länder hinein und so weiter? So, und dann kann man sich das mal genauer anschauen, diese WHO-Gesundheitsvorschriften. Und man kann sich natürlich auch, und das müssen wir gleich auch nochmal machen, man kann sich natürlich auch mal die WHO an sich mal anschauen. Weil es ist ja so, liebe Zuhörer, es ist ja so, dass wir die WHO nicht gewählt haben. Ja, das ist nicht so, dass wir alle 4 Jahre an die Wahlurne gehen und dann die Vertreter der WHO wählen, sondern das ist ja eine nicht legitimierte Organisation von, ich dachte immer, das wären die Staaten, die sich paritätisch da zusammengesetzt haben. Aber ich wurde in Corona eines Besseren belehrt, als ich das Ganze mal dann ein bisschen tiefer recherchiert habe. Aber lass uns das ein bisschen zurückstellen. Lass uns erstmal so ein bisschen in die Grundlagen dieser Problematik in Anführungsstrichen eingehen. Warum sage ich Problematik? Weil auf der einen Seite Gesundheitsvorschriften ratifiziert wurden in der WHO, auf der anderen Seite jetzt im Bundestag gerade ein Gesetzentwurf liegt. Und da wird es nämlich dann wirklich spannend zu verstehen, wie jetzt diese Gesundheitsvorschriften einer Organisation, wo wir als Deutschland ja Teil dieser Organisation sind, dann in Gesetze umgewandelt werden. Weil viele Politiker haben ja auf Anfragen immer wieder auch gesagt, naja, diese Gesundheitsvorschriften der WHO sind ja nicht bindend. So, aber jetzt kommt sozusagen das Pikante, das Brisante mit ins Spiel. Bindend, nein, aber jetzt gibt es bald ein Gesetz. So, und da sind wir am Punkt.
Genau, da sind wir am Punkt. Lass uns direkt mal einsteigen oder lass uns zuerst mal einsteigen, was eigentlich die Gesundheitsvorschriften der WHO sind und was jetzt für Änderungen dort beschlossen wurden. Und dann gehen wir auf das Gesetz ein. Okay, leg los.
Ja, erstmal gibt es da wahnsinnig viel Text, muss man sagen. Ich habe mich da mal so halbwegs durchgekämpft. Da geht es ganz, ganz viel um die Themen, die ich gerade auch erwähnt habe. Länderübergreifend, dass also das Virus sozusagen gestoppt wird, da wo es auch erkannt wird und nicht auf den Planeten übertragen wird, wie wir das bei Corona erlebt haben, wo dann ein Chinese oder eine Chinesin im Flugzeug saß, nach München geflogen ist und dann war das Virus halt in Europa. Das kann man ja grundlegend auch verstehen, dass das versucht wird einzudämmen. Deswegen sind ganz, ganz viele Texte beziehen sich auf Flughäfen, auf Schiffe, ja, wenn Schiffe irgendwo anlanden und da sind infektiöse Menschen, dass sie das dann praktisch mit einschleppen. Was wir zum Beispiel auch kennen aus, wenn man als Tourist zum Beispiel nach Australien einreist. Ja, dann wird der ganze Flieger von innen erstmal so ausgesprayt mit was auch immer, damit die ganzen Insekten, die man so mitbringt aus Asien, erst gar nicht in Australien sich beheimaten. Das klappt nicht immer. Manchmal hast du dann Tiergattungen, die fühlen sich in Australien wahnsinnig wohl und breiten sich da entsprechend aus. Aber der Staat möchte das verhindern, dass die Flora, Fauna entsprechend geschützt wird. Und so ist das ja hier vom Grundgedanken auch zu sehen, ja, dass man also alle möglichen Mechanismen überlegt, wo kann das Virus eingeschleppt werden, wo können wir es eindämmen. Und ich, ehrlich gesagt, diesen ganzen Teil habe ich so quer gelesen, aber gut, ich habe jetzt auch nicht die ganze Woche Zeit, mich mit nur einem Text zu beschäftigen. Von daher ist das gar nicht so einfach, sage ich jetzt mal, so sich die Details, die wirklich pikanten, brisanten Dinge dort rauszusezieren. Eine Sache, Axel, ist hier vielleicht für uns im Zentrum und das ist eben die Neuerung in diesen Gesundheitsvorschriften, die man IGV nennt, also internationale Gesundheitsvorschriften, die seit meines Wissens dem 19.09., also jetzt vor 2 Tagen, in Kraft treten. Die Änderungen wurden am 1. Juni 2024 beschlossen. Jetzt vor 2 Tagen sind sie dann in Kraft getreten. Und eine Neuerung unter den vielen, vielen Neuerungen ist, dass die pandemische Notlage eine eigene Kategorie bekommen hat. Das ist jetzt also praktisch eine eigene Abteilung. Und der Herr, wie heißt er? Der Präsident Petros, ich kann mir den Namen immer nie merken. Der kommt aus Äthiopien, der Mann.
Wir werden es recherchieren und
Der kann jetzt sozusagen die höchste Alarmstufe ausrufen. Und sich mit einer Kommission zusammensetzen und diese Kommission macht dann befristete Empfehlungen für all die Länder, die jetzt IGVs unterschrieben haben. Das sind eben nicht alle Länder. Einige Länder wehren sich gegen diese internationalen Gesundheitsvorschriften. Allerdings, auch das ist spannend, Axel, man kann sich eigentlich nicht dagegen wehren. Weil wenn man Mitglied ist in der WHO, dann hat man kein Rücktrittsrecht. Man kommt sozusagen aus der WHO nicht mehr raus.
Doch, 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 doch. Die USA sind doch ausgetreten, oder nicht?
Ja, ich habe das nachgelesen, warum die USA diesen Antrag gestellt haben. Wir sind noch nicht ausgetreten, aber die haben den Antrag gestellt. Weil die USA damals, als die WHO gegründet wurde, sich ein eigenes Recht eingebaut hat. Das ist das einzige Land, was austreten darf. Ansonsten gibt es keine Austrittsklausel in diesem WHO-Vertrag. Das ist interessant, ne?
Das ist wahnsinnig interessant. Also es ist
Und
ja auch
Argentinien zum Beispiel.
so ein Knebelvertrag quasi.
Ja, wenn man so im normalen Sprachgebrauch würde man einen Knebelvertrag sagen. Und Argentinien zum Beispiel, die haben auch gesagt, wir möchten austreten. Aber die können nicht austreten. Es gibt keine Austrittsklausel, also versucht jetzt Argentinien irgendwie mit juristischen Mitteln sich da rauszudrücken. Die USA hat eine Austrittsanzeige gemacht. Ja, um bei den Fakten zu bleiben. Und möchte am 22.01.2026, also jetzt im kommenden Jahr, möchte es aus der WHO austreten.
Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten und werden natürlich dann hier ge zu gegebener Zeit auch berichten, ob es dann wirklich so gekommen ist oder ob man das auch irgendwie in den Medien verfolgen kann, bestimmt. Aber da werden wir auch noch drüber reden. Die Gesundheitsvorschriften, ich würde das gerne einfach nur mal zitieren, was mit dieser pandemischen Notlage gemeint ist. Und zwar dieser Begriff soll eine spezifischere Klassifizierung von Gesundheitsnotlagen ermöglichen und die Reaktionsmechanismen der Mitgliedstaaten präziser steuern. Also dieses präzise Steuern, das heißt ja auch schon genau, was du gerade gesagt hast. Also man gibt jemandem die Möglichkeit zu sagen, so nicht oder so oder so oder so. Und das ist natürlich bedenklich. Und dann nochmal, ich hatte es eben falsch gesagt, dass es schon ein Gesetz gibt. Es gibt noch kein Gesetz, aber am 16. Juli 2025, also dieses Jahr, wurde ein Gesetzentwurf zur Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften beschlossen vom Bundestag. Und dieser, wie du auch schon gesagt hast, wurde jetzt im Bundesrat zur Ratifizierung eingereicht. Und da werden wir mal gespannt sein, was dabei rauskommt.
Ja, der Bundesrat muss hier mit ins Boot geholt werden, weil das natürlich auch Bundesländersache ist. So, und deswegen kann man die Bundesländer nicht übergehen. Und jetzt liegt das Ganze beim Bundesrat. Vermutlich wird das durchgehen. Und dann wird im Oktober, irgendwann im Laufe des Oktobers, wird das abgestimmt.
Obwohl, Jens, lass mich kurz einhaken. Ich habe gelesen, dass Brandenburg zum Beispiel große Bedenken gegen die Änderungen geäußert hat, weil dass die Änderungen zur Einschränkung von nationalen Souveränitäten führen könnten. Und deshalb hat Brandenburg schon angekündigt, eher eine Ablehnung der Änderungen abzustimmen, also sich dagegen zu stellen,
Ja.
müssen wir mal abwarten, ob Brandenburg das einzige Bundesland bleibt oder ob es da noch andere Bundesländer auch nachziehen oder mitziehen.
Ja, spannend. Wir werden das beobachten. Deswegen thematisieren wir das ja auch heute. Also wir können Stand heute auf jeden Fall sagen, 11 Länder haben dem schon widersprochen, dass sie sich daran nicht beteiligen. Da ist die USA im Boot. Klar, aber das ist auch Iran, Niederlande, Slowakei, Neuseeland, Italien hat dem auch widersprochen und Österreich hat dem auch widersprochen. Das heißt, er regt sich Widerstand. Und man darf sich natürlich fragen, warum wir wieder so vorpreschen, warum bei uns schon wieder ein Gesetzentwurf im Bundestag ist. Herr Lauterbach hat da ja sehr, sehr stark getrommelt. Er ist ja sozusagen der Türöffner für diese ganzen Dinge, die von einer Organisation kommen, WHO. Ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist. Die WHO ist ja eine Organisation. Das macht ja auch erstmal Sinn. Die wurde damals, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, als Organisation, wo sich Länder sozusagen paritätisch nach ihrem Bruttosozialprodukt dran beteiligen. So, und wenn man sich jetzt aber mal die Zahlen der WHO anschaut, dann fällt man eigentlich vom Bürostuhl. Weil, ich will einfach mal hier die Zahlen so ein bisschen kolportieren. Die USA ist der größte Geldgeber. Und vielleicht muss man noch vorneweg sagen, es gibt Pflichtbeiträge. Diese Pflichtbeiträge, die orientieren sich tatsächlich an dem Bruttosozialprodukt der einzelnen Länder. Und dann gibt es sozusagen freiwillige Zuwendungen, nennen die das. Also Sponsorengelder sozusagen. Und wenn man beides zusammennimmt, beide Pakete, beide Einnahmequellen, dann kommt man auf Zahlen USA 1,2 Milliarden. 1,2 Milliarden US-Dollar steuern die Amerikaner in die WHO ein. Nummer zwei Axel, Bundesrepublik Deutschland mit 850 Millionen, also fast eine Milliarde. Jetzt kommt Nummer drei. Das ist dann nicht China oder Russland oder sonst, sondern das ist die Gates Foundation. Die Bill und Melinda Gates Foundation steuert 830 Millionen US-Dollar in die WHO ein. Und jetzt kommt's. Der drittgrößte Geldgeber ist die Gavi. Sagt dir die Gavi was?
Nein, sagt mir nicht. Ich weiß nur, dass viele private Geldgeber einen ganz, ganz großen Anteil an der WHO haben oder an den Spenden an die WHO. Aber Gavi sagt mir jetzt nichts, nein.
Gavi ist die Global Alliance for Vaccines and Immunization. Die wurde gegründet. Die sitzt, glaube ich, in der Schweiz, diese Organisation, gegründet von der WHO selbst, von der UNICEF, von der Weltbank und jetzt kommt's, von der Gates-Stiftung. Das heißt, die Gates, die Bill und Melinda Gates-Stiftung sitzt hier sozusagen zweifach mit im Boot, nämlich einmal über die Gates Foundation selber und dann noch über die Gavi. Und wenn man die 830 Millionen mit den 481 Millionen der Gavi zusammenzählt, dann kommt man auf Nummer eins, nämlich mehr als die USA in die WHO einlegt oder bezahlt. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie hoch der Anteil jetzt der Gates Foundation an der Gavi ist, aber ich glaube, wir kommen sehr schnell auf den Trichter, dass hier die Gates Foundation mehr einzahlt als die Bundesrepublik Deutschland. Und was ja auch interessant ist, warum ist denn eigentlich die Bundesrepublik Deutschland der zweitgrößte Einzahler? Ich denke ja an große Länder wie Indien, Indonesien, China, Russland, alles Länder, die viel mehr Bevölkerung haben als wir. Warum wir als kleines Land mit 83 Millionen Bundesbürgern, warum sind wir die Nummer zwei der Top-Einzahler? Kannst du mir das erklären? Frankreich, vielleicht auch nochmal gesagt, Frankreich zahlt nur 161 Millionen. Muss man sich mal vorstellen. Frankreich ist größer als Deutschland. 161 Millionen im Vergleich zu 850 Millionen BRD. Das heißt, wir zahlen das sieben- bis achtfache oder sechs- bis siebenfache, was die Franzosen zahlen. Und der Herr Streeck, Hendrik Streeck, der jetzt auch im Bundestag sitzt, der hat vor einigen Monaten mal im Kölner Stadtanzeiger gesagt, diese WHO gehört dringend reformiert. Dringend reformiert in dem Sinne, dass diese Abhängigkeit von Sponsorengeldern aufhören muss. Daraufhin gab es dann 2 oder 3 Wochen später eine Gegendarstellung von Herrn Drosten, Professor Drosten, ja, den ja jeder kennt, der sich ein bisschen mit Corona beschäftigt hat. Und der hat wiederum gesagt, diese WHO, die kann man gar nicht reformieren. Und die braucht man auch gar nicht reformieren. Das ist alles gut so, wie es läuft. Und daran kann man schon erkennen, ja, dass es hier Menschen gibt mit unterschiedlichen Brillen auf die Tatsachen, die wir alle sehen. Und wir müssen alle immer sagen, wir haben logischerweise, jeder von uns hat eine gewisse Subjektivität. Und die habe ich auch in dieser Hinsicht natürlich sehr stark auch durch die Corona-Pandemie gewonnen. Ja, weil so viele Widersprüche, wie wir da erlebt haben, habe ich jetzt erstmal so einen Grundreflex gegen diese ganzen Themen, die da so uns aufgestülpt oder die uns praktisch überrollen, weil ich würde mal behaupten, Axel, von 100 Hörern die unseren Podcast hören, haben 90 noch von diesem Gesetzentwurf vielleicht noch gar nicht gehört. Aber der Gesetzentwurf, der ist vor der Tür. Und dann ist die internationale Gesundheitsvorschrift praktisch in Gesetz überführt. Jetzt werden unsere Politiker immer wieder sagen, ja, nee, das ist nicht so. Die WHO kann uns hier nicht die Lockdowns vorschreiben, die Schulschließungen vorschreiben, die Impfkampagnen vorschreiben. Aber wenn du dir das Gesetz genauer anschaust, ich habe es mir tatsächlich genauer angeschaut, geht irgendwie über 65 Seiten, dann ist das im Prinzip spiegelbildlich zu diesen IGVs. Insofern, dass wenn der Herr Tedros, ich, wie gesagt, kann seinen Namen nicht aussprechen, der Präsident der WHO, wenn der zusammen in der Kommission zusammensitzt und die pandemische Notlage ausrufen, dann greift das ja sofort in ein Gesetz bei uns, jetzt speziell in Deutschland. Und dann kann ja jeder Politiker sagen, naja, sorry, es ist ja nicht meine Meinung, es ist Gesetz, es ist Gesetzeslage. Das heißt, jeder Politiker kann sich einfach hinter dieses Gesetz verstecken, ja, und sagen, ja, das wird jetzt hier alles schön ausgerollt, so wie der Plan eben auch erstellt wurde. Und wir müssen das jetzt so machen, weil wir haben ja hier ein Gesetz. Prima.
Ja, wir haben ein Gesetz und wir haben gerade eben von dieser pandemischen Notlage gesprochen. Ist eine Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Aber ich habe mal so sechs Kernpunkte rausgearbeitet oder rausgesucht und würde gerne nochmal die anderen nochmal sagen, weil du gerade gesagt hast, ja, es wird in ein Gesetz gegossen und dann gilt das natürlich. Ne? Das ist genau wie man darf nicht bei Rot über die Ampel fahren. Und hier nochmal ein paar andere Punkte, und zwar die Einführung eines Koordinierungsmechanismus für Finanzmittel. Das heißt natürlich dann, dass irgendwelche Finanzmittel für den Aufbau und die Durchsetzung der Gesundheitsvorschriften aufgebaut werden muss, also Finanzmittel, in denen das Geld zur Verfügung gestellt wird, dass dann natürlich irgendwelche Maßnahmen umgesetzt werden können. Dann
Das
Stärkung der
heißt
Immun
auf Plattdeutsch gesagt, Axel, dann braucht der Spahn nicht mehr überlegen, wie viele Masken er bestellen muss, sondern dann bestellt er da die Masken, die vorher schon definiert wurden.
Genau, und dann ist das,
Im
und
Detail
dann,
weiß ich nicht, aber ich
nein,
sage jetzt
nein,
mal ein bisschen
also ein
flapsig.
bisschen Spekulation, aber Koordinierungsmechanismus für Finanzmittel heißt ja, dass Finanzmittel bereitstehen und dann kann man sagen, okay, dann kaufe ich halt die Masken oder dann kaufe ich halt die Impfstoffe und muss halt nicht irgendwie mir noch irgendwie Legitimation zukommen lassen oder Legitimation holen, sondern dann ist es halt ein Gesetz. Dann gibt es noch einen Punkt, Stärkung der Überwachungs- und Meldesysteme. Die Änderungen beinhalten Maßnahmen zur Verbesserung der Überwachung von Gesundheitsrisiken und zur schnellen Meldung von Gesundheitsnotlagen. Was soll da überwacht werden?
Ja, vielleicht noch ein Hinweis. In dem Gesetzentwurf steht dann zum Beispiel auch die Ermöglichung digitaler Gesundheitsdokumente. Was bedeutet das auf Plattdeutsch? Das bedeutet, dass wir einen Impfpass haben und wenn du da nicht ganz sauber deine drei Impfungen abgestempelt hast, ja, digital, dann darfst du wahrscheinlich auch nicht mehr ausreisen, so wie wir das ja schon in Corona auch erlebt haben. Ja, also das ist so ein Prinzip, so ein freiwilliger Zwang, den man da mit einbaut. Ja, jetzt frei übersetzt von mir.
Ja, aber hier, da gibt es halt auch so einen Punkt Förderung des Technologietransfers und des Zugangs zu medizinischen Produkten. Und ein medizinisches Produkt könnte natürlich dieser digitale Impfpass sein. Ist ja auch ein digitales medizinisches Produkt. Und da muss man halt gucken, Technologietransfer, das ist von überall, kann man halt auslesen, wer hat sich geimpft, wer hat sich nicht geimpft, wer hat das Medikament genommen oder auch nicht, wer hat es verschrieben bekommen.
Ja, aber vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal sagen, nicht, dass man das jetzt als Zuhörer auch in den falschen Hals bekommt. Es geht gar nicht um Impfungen insgesamt natürlich, ne? Also jetzt, was wir dazu sagen oder ich dazu sage, sondern es geht darum, das nochmal klipp und klar zu sagen. Impfungen sind nicht gleich Impfungen. Wir haben die alten, sehr etablierten Impfverfahren. So. Und jetzt haben wir die mRNA-Technologie. Es geht immer nur bei der Kritik um die mRNA-Technologie. Man kann natürlich auch über Masernimpfungen und so weiter diskutieren, keine Frage. Aber in diesem Kontext geht es um die mRNA-Technologie. Und wie wir ja wissen, werden mRNA-Technologien jetzt auf viele unterschiedliche Ebenen übertragen. Das heißt, das Ziel ist ja offenbar, Und vermutlich liegt es daran, dass es einfach günstiger herzustellen ist. Man kann es schneller ausrollen, man kann es schneller anpassen. Ich bin jetzt kein Impftechnologe, kann das also von der Seite nicht so 100% beurteilen. Aber ich glaube, dass dieser Technologieprozess, der da gerade abläuft, eben viele ältere Impfverfahren auch so nach und nach auf mRNA-Technologie zu übertragen, wenn das überhaupt geht. Vielleicht müssen wir uns da auch mal nochmal so einen Impfstoffexperten dazu einladen, dass man das natürlich kritisch sehen kann. Weil hier haben wir es eben mit einem völlig anderen Verfahren zu tun. Und es gibt ja sogar die Steigerung dieser mRNA-Impfung, nämlich dieser selbstreplizierenden mRNA-Impfstoffe, die jetzt neu auf den Markt kommen. Da müssen wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Ich kann das verstehen von der Forschungsseite, ja, dass man da immer weitergeht und dass man natürlich, wir kennen das auch aus dem Sport, Axel, ja, Weltrekorde fallen. Mit Doping, ohne Doping können wir als Zuschauer nicht beurteilen. Ja, trotzdem fallen sie. Und wir wollen immer höher, schneller und weiter. Und wenn wir diesen Antrieb nicht hätten, dann wird es ja auch keine Forschung geben. Und deswegen sehe ich es auf der Ebene natürlich positiv. Die Frage ist, wie wird die Forschung dann übertragen in die Fläche, auf eine Bevölkerung? Und da kann man natürlich dann auch schon sagen, hier muss man mit Argusaugen draufschauen, was wird neu eingebracht in die Menschheit. Wenn ich allein schon an die vielen tausend Umweltchemikalien denke, die in den letzten 80 Jahren hier eingebracht wurden, und die vielen Fälle von Umweltkranken, die wir heute sehen, ja, die auch immer eine Umweltkomponente haben, also wo nicht nur ein Thema eine Rolle spielt, sondern die sind multisystem erkrankt. Ja, da spielen Umwelttoxine immer eine Rolle. Und wer hat denn diese Umwelttoxine zugelassen? So. Und das können wir jetzt in der Umweltmedizin, können wir das natürlich sehen, weil wir da 50, 60, 80 Jahre Erfahrung haben. Aber in der mRNA-Technologie können wir das noch nicht sehen, weil wir da erst ein paar Jahre Erfahrung haben.
Ja, vor allen Dingen, was ich auch noch dazu anmerken möchte, du hast es gerade gesagt, ne, Forschung, auch, dass sich das weiterentwickelt, genau wie bei den Weltrekorden, mit oder ohne Doping. Was für mich immer auch dasteht, wie man es der Bevölkerung oder wie man es den Menschen halt auch erklärt. Einfach nur zu sagen, okay, du musst jetzt nur das nehmen, weil es jetzt nur noch das gibt, aber wir erklären dir nicht, was es macht. Und das finde ich halt ganz, ganz schlimm, die Leute nicht aufzuklären, was passiert mit den Impfstoffen, was ist damit, wo kann es Risiken geben, wo kann es Nebenwirkungen geben. Das wird ja gar nicht richtig aufgeklärt. Und das finde ich halt das Schlimme in der Kommunikation halt, dass man sagt, es gibt nur noch die Alternativen. Das ist das, was wir eben gesagt haben, wenn irgendwas irgendwie auf der rechten Seite steht oder auf der linken Seite und man polarisiert und sagt, ihr müsst jetzt nur noch das nehmen. Es gibt nur noch die mRNA-Impfstoffe, friss oder stirb. So, und dass man keine Alternativen hat, dass man sich selber nicht schlau machen kann, dass die Informationen nicht vollständig da sind. Das finde ich halt sehr bedenklich, auch dass da nicht die richtige Kommunikation stattfindet.
Genau, und bei dem Gesetzentwurf, da ist natürlich Artikel 2 ziemlich heikel, wenn wir da nochmal kurz drüber sprechen wollen. Na, wenn also das Gesetz in Verbindung mit den IGVs jetzt gestrickt wird, dann steht da unter anderem drin, dass im Pandemiefall die Grundrechte eingeschränkt werden können. Und die Grundrechte im Sinne der körperlichen Unversehrtheit, im Sinne der Freiheit der Person, und auch des Brief- und Postgeheimnisses. Ja. Und das haben wir ja schon mal erlebt. Die Einschränkung der Grundrechte, 2G-Regelung in Corona-Zeiten. Könnte ich mich heute immer noch darüber aufregen, massivst. Warum? Weil diese 2G-Regelung war ja nur auf der Basis einer Hypothese, dass diese neuen Impfstoffe, die dann zugelassen wurden, dass die einen Fremdschutz generieren. Dass ich damit andere schütze. Und das haben die Zulassungsstudien damals nicht hergegeben, das haben sie gar nicht untersucht. Das ist auch danach nicht untersucht worden. Und unsere Politik hat bis zur Abstimmung der allgemeinen Impfpflicht, der eine oder andere wird sich noch erinnern, in jeder Talkshow diesen Fehler wiederholt. Es war von Anfang an ein Fehler. 2G war gegen Grundrechte. Sie haben es trotzdem durchgesetzt. Ja, sie haben sich praktisch gegen die Verfassung gestellt. Das muss man nochmal so die Dimension des Ganzen sich nochmal vor Augen führen. Und jetzt wird praktisch dieser Fehler legalisiert, indem man dann in Zukunft sagen kann, naja, es steht ja in unserem Gesetz, Artikel 2.
Das ist schon sehr bedenklich, auf jeden Fall. Und lass uns aber noch einmal bitte auch noch mal den Blick auf diesen Pandemievertrag werfen, weil da habe ich noch ein bisschen was gelesen, wo ich gerne noch ein, zwei Sätze zu sagen möchte. Das sind nämlich auch, wie du gesagt hast, da sind auch bei den Gesundheitsvorschriften, genau wie bei dem Pandemievertrag, haben auch viele Länder nicht dagegen gestimmt, aber die haben sich enthalten, die hast du eben schon erwähnt. Und es ist so, dass wohl für die Ratifizierung bzw. für diese Umsetzung noch ein Teil fehlt. Und zwar nennt er sich PABS. Das habe ich recherchiert. Und zwar nennt sich das der Pathogen and Access Benefit Sharing System. Und das ist ein Zusatz zu diesem Pandemievertrag, der noch nicht ausverhandelt ist. Und das sind noch Kernelemente, die verhandelt werden müssen. Und die sollen erst auf der 79. Ich habe es mir rausgeschrieben, in der 79. Weltgesundheitsversammlung im Mai 26 soll es fertig sein, soll es fertig verhandelt werden. Und so wie es hier steht, erst dann wird das Abkommen für die Unterzeichnung und spätere Ratifizierung durch die Staaten geöffnet. Also erst dann soll dieser Vertragstext fertig sein. Und was meint dieses PABS?
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Genau. Und zwar gibt es die Pflicht zum Teilen von Proben- und Genomdaten bei neu auftretenden Pathogenen mit Pandemiepotenzial. Das heißt also, wenn jetzt in irgendeinem Land so ein neuer Virus oder ein neues Pathogen auftritt und man sagt, ja, okay, da könnte sich eine Pandemie daraus entwickeln, dann haben die Länder die Pflicht, diese Proben zu teilen mit der Weltgemeinschaft, also mit der WHO, die sie dann verteilt. Und zwar Punkt 2, Kernelement in einer zentralisierten Datenbank bei der WHO, die diese Informationen sammelt und dann auch verteilt. Und man möchte damit, das ist nämlich Punkt 3, einen fairen Zugang zu Gegenmaßnahmen haben, also zu Impfstoffen, Medikamenten oder für diagnostische Mittel, die aus den Daten dann entwickelt werden können. Und da sollen dann halt zum Beispiel verpflichtende Lizenzen oder Kostenreduktionen oder eine Quote von Impfstofflieferungen an andere Länder mit geringem Einkommen gewährleistet werden. Punkt 4 wäre ein finanzieller Ausgleich. Das steht hier so: Pharmafirmen, die mit den Proben arbeiten, sollen Gebühren zahlen oder einen Teil der Gewinne zurück in einen globalisierten Fonds geben oder in einen globalen Fonds geben. Und es soll eine Verbindlichkeit geben. Also ohne ein funktionierendes PABS-System kann der WHO-Pandemievertrag nicht in Kraft treten. Und das wird derzeit wohl noch ausgehandelt.
Dann finde ich ja spannend, Axel. Dann finde ich ja spannend, dass das noch nicht zu Ende gedacht ist und wir auf der anderen Seite aber schon einen Gesetzentwurf haben.
Das ist unglaublich. Also das finde ich auch, weil hier steht
Also wenn ich
nämlich
dich
noch.
richtig verstehe, müsste man aus meiner demokratischen Grundhaltung, müsste man das um ein Jahr verschieben.
Auf jeden Fall, weil hier steht nämlich drin, dass das hatten wir ja schon gesagt, der Vertragstext des Pandemievertrags wurde im Mai 2025 angenommen, aber ohne diesen PABS-Anhang. Und ohne diesen PABS-Anhang kann das nicht in Kraft treten. So steht es auf jeden Fall, so habe ich es recherchiert. Und das finde ich halt, genau was du sagst, quasi unmöglich, dass es jetzt schon ein Gesetz geben soll, das in Deutschland durch den Bundesrat gehen soll und dass das quasi dann schon gilt, ohne dass der Pandemievertrag fertig ausverhandelt ist. Das ist sehr bedenklich.
Das ist der Status quo. Wir können auch nicht viel mehr dazu sagen. Wir haben einiges kreuz und quer recherchiert dazu. Mich interessiert das Thema als Demokrat, als Wissenschaftler, als jemand, der gerne wissen will, auch was in Zukunft so passiert. Ich denke, ich mache da kein Geheimnis draus, dass ich so eine Situation wie in Corona auch nicht nochmal erleben möchte. Und dass das Ganze auch auf unseren Grundgesetzen basiert und die entsprechend nicht eingeschränkt werden, selbst wenn eine pandemische Notlage ausgerufen wird. Also ich würde ungern auf meine Grundrechte verzichten. Und ich denke, viele Hörer auch. Ich weiß nicht, Axel, wie deine Meinung dazu ist.
Ich bin da genau deiner Meinung. Ich möchte mich da auch nicht einschränken lassen. Und noch eine Ergänzung. Es gibt nämlich, habe ich auch recherchiert, es gibt eine Petition, die hat mehr als 74.000 Unterzeichner gefunden und die fordert, dem Pandemievertrag nicht zuzustimmen. Und mit der Begründung, der Vertrag würde große Einschränkungen der Grundrechte mit sich bringen und nationale Macht in die Hände der WHO legen. Und diese Petition wurde beim Petitionsausschuss des Bundestages eingereicht und da bin ich genau der gleichen Meinung wie du. Ich möchte auch nicht auf meine Grundrechte verzichten, auch wenn es eine pandemische Lage gibt. Zumal, wenn wir jetzt gerade mal über Corona reden und wir beide, wir kommen aus dem Sport, sind ein bisschen medizinisch gebildet, du noch mehr als ich. Und wenn man einfach nur überlegt, Jens, das hat mich damals so wirklich so wahnsinnig gemacht. Wir durften ja gar nicht rausgehen, diese Ausgangssperren. Und wenn man jetzt überlegt, ich laufe ja viel, das weißt du, ich bewege mich gerne draußen, bin viel draußen. Und wenn ich jetzt alleine am Rhein laufen gehe, wen kann ich da anstecken, wenn ich alleine laufe? Und von wem kann ich angesteckt werden? Und ich bin alleine nachts dunkel am Rhein entlang gelaufen und wurde von der Polizei angehalten und musste wieder zurücklaufen. Also, das ist doch unglaublich, ja. Also, und wenn man dann mal mit Ärzten, mit Bekannten, mit Freunden spricht und dann mal sagt, pass auf, wie kann sich das übertragen, wenn jemand 10 Meter auseinanderläuft? Wenn wir beide jetzt 10 Meter auseinanderlaufen, können wir uns nicht anstecken. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Und von daher ist das wirklich ein großer Eingriff in die Grundrechte und das möchte ich auch nicht nochmal erleben.
Ich glaube, mehr gibt es aktuell da nicht so zu sagen. Wir werden die Hörer natürlich informieren. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann schalten wir wieder eine Episode dazwischen. Aber ich denke, für heute sollte uns das erstmal genügen. Jeder, der zugehört hat, aufmerksam zugehört, weiß, wie Stand der Dinge aktuell ist, dass dieses Gesetz kommt. Es wird im Oktober in den Bundestag kommen. Wer dann ab und zu mal so Phoenix oder Ähnliches verfolgt, der wird das sicherlich mitbekommen. Ansonsten werden wir dann wieder entsprechend darüber berichten.
Auf jeden Fall. Und trotzdem machen wir für heute noch nicht ganz Schluss. Wir nehmen uns nämlich noch ein zweites kleines Thema vor. Geht auch in die Richtung. Corona ist ja eins unserer Themen, wo wir auch immer das aufmerksam beobachten, wo wir schauen, was gibt es da in der Aufarbeitung, was gibt es auch an interessanten Publikationen und auch Veröffentlichungen. Wie geht man mit verschiedenen Krankheitsbildern um, Long-Covid und, und. Und deshalb haben wir uns nochmal einen Punkt rausgenommen, dass es da halt Daten aus Japan gibt, die einen ein bisschen aufhorchen lassen, Jens.
Ja, muss man sehr in Anführungszeichen noch setzen. Es gibt da diesen Dr. John Campbell, den der eine oder andere vielleicht kennt, von YouTube vor allen Dingen, der immer ganz süffisante, brisante Videos auch macht. Und der hat sich Daten aus Japan besorgt. Inwieweit die öffentlich zugänglich sind, kann ich jetzt auch nicht wirklich beurteilen. Ich habe das nicht im Detail in die Tiefe recherchiert. Aber diese Daten sind insofern relativ brisant, weil wenn die sich bestätigen sollten, und es kommen offizielle Daten wirklich raus, wobei Herr Campbell sagt, das wären die offiziellen japanischen Gesundheitsdaten von dem entsprechenden Ministerium, die er dann übersetzt hat auf Englisch, dass sich da zeigt, dass die Sterbefälle nach einer Covid-Impfung etwa zwischen 90 und 120 Tagen vermehrt auftreten. Und das mit einem Peak von ja etwa so 3, 4 Monate ungefähr. Da sind wir dann beim Thema plötzlich und unerwartet. Ich habe mich gestern mal intensiver damit beschäftigt, auch ein bisschen KI befragt und so weiter. Das ist sehr kontrovers. Und ich würde mal sagen, dass wir das Stand heute einfach nur erstmal abspeichern, dass das so sein könnte. Wir werden an dem Thema dranbleiben. Ich habe da schon viel auch recherchiert. Aber es gibt wie bei allen Themen immer natürlich die eine und die andere Seite. Und bin gespannt, was der Herr Campbell da noch so alles aus dem Hut zaubert, ob es die Daten dann tatsächlich auch mal einsehbar gibt. Es gibt unterschiedlichste Studien zum Thema Übersterblichkeit. Wir haben ja selber den Herrn Rockefeller dabei gehabt, der sich damit beschäftigt hat, aber auch Herr Kubantner mit der Übersterblichkeit beschäftigt hat. Es gibt weitere Studien, die diese Übersterblichkeit auch gezeigt haben, nachdem man die Impfkampagnen eingeführt hat. Klar, man wirft sich in der Wissenschaft immer gerne methodische Mängel vor, ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Studie gibt, die keine methodischen Mängel hat. Wahrscheinlich eher nicht, weil das hängt natürlich immer sehr stark auch mit dem Untersuchungsdesign zusammen, welche Datensätze man nutzt, wie man diese Datensätze eingrenzt und dann natürlich auch, welche Grundannahmen man trifft in der Mathematik, in der statistischen Mathematik. Und da bin ich dann auch nicht mehr der absolute Experte, wo es tief in die Mathematik geht. Da müssen wir natürlich dann auch die entsprechenden Protagonisten, ja, interviewen. Und das werden wir natürlich auch tun in dem Moment, wo die Studien, die von der Gruppe Rockefeller dann auch hoffentlich irgendwann in den nächsten Monaten peer-reviewed öffentlich einsehbar sind, dass man sich dann wirklich mit den harten Daten und Fakten beschäftigt. Ich werde an dem Dr. Campbell dranbleiben. Ich werde schauen, was er da so alles noch an die Oberfläche holt. Klar, Japan, wer beschäftigt sich mit japanischen Gesundheitsdaten oder mit chinesischen Gesundheitsdaten? Die haben eine ganz andere Schrift, ja, das können wir ja überhaupt nicht lesen. Müsste man erstmal alles übersetzen, um überhaupt zu wissen, was da kolportiert wird. Aber es gibt eben so Nerds, so nenne ich sie jetzt mal, die vielleicht auch emeritiert sind oder in der Rente sind. Und die haben vielleicht eine hohe Neugier und die interessieren sich dafür. Und ich denke, dass der Campbell da auch mit weiteren Informationen jetzt in den nächsten Wochen rauskommt. Also mehr will ich und kann ich da aktuell noch nicht zu so sagen, weil es ist mir noch zu diffus, noch zu undurchsichtig. Und wie gesagt, es gibt diese Hypothese. Belassen wir es heute mal bei dieser Hypothese, dass eine Übersterblichkeit bzw. Sterbefälle nach der Impfung möglicherweise ihren Peak bei 3 bis 4 Monaten haben.
Ja, wie immer, Jens, vielen Dank nochmal für deine Recherche zum Pandemievertrag und auch zu den Gesundheitsvorschriften. Wir bleiben an beiden Themen dran und werden demnächst dann wieder hier einen Podcast dazu machen, wenn es da Neuerungen gibt. Bis dahin, vielen Dank an euch da draußen. Bleibt uns wie immer gewogen und empfehlt uns gerne weiter an Bekannte, Freunde, Verwandte. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und vor allen Dingen, wie immer, bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut und bis dann.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.